Als im Jahr 1996 auf Island der unterirdische Vulkan Vatnajökull aktiv wurde und ausbrach, war das eine Nachricht, die sofort um die Welt ging. Dieser Vulkan hatte nämlich eine Besonderheit, die ihn zu einer Zeitbombe machte. Über seiner Öffnung, über dem Kraterloch, befand sich eine Eisdecke von etwa 1000 Meter Dicke. Und diese gewaltige Eisdecke, diese gewaltige Masse, begann nun, bedingt durch die Hitze des Ausbruchs, in großer Schnelligkeit abzuschmelzen. Das Schmelzwasser strömte dann in einen unterhalb des Gipfels gelegenen See und dessen Pegel stieg jetzt Tag für Tag und Nacht für Nacht ununterbrochen und die Bevölkerung Islands verfolgte mit angehaltenem Atem den Lauf der Dinge. 4 Wochen dauerte das Warten, das nervenzerrende Warten, 4 Wochen, in denen sich 3 Kubikkilometer Wasser unter dem Gletscher ansammelten. 3 Kubikkilometer. Und dann kam die Krise, dann kam der Wendepunkt, als an einem Dienstag die Ufer des Sees nachgaben und eine monumentale Flutwelle über das Land strömte. Nach Berechnung des Geologischen Instituts in Reykjavik ergossen sich pro Sekunde etwa 30.000 Kubikmeter Wasser ins Landesinnere. Diese Wassermassen rissen sofort die Straßenverbindung zwischen Ost- und West-Island weg. Sie rissen auch 2 große Brücken im Überschwemmungsgebiet mit sich. Und Menschenkräfte hatten dieser pechschwarzen Wasserflut nichts entgegenzusetzen. Wenn wir uns jetzt heute Abend dem 12. Kapitel der Offenbarung zuwenden, dann ist das auch so ein Wendepunkt, wie das ein Wendepunkt war, als die Ufer dieses Sees plötzlich nachgaben. Offenbarung 12 markiert den Punkt einer schlagartig einsetzenden Krise, den Punkt einer tiefgehenden, grundsätzlichen Veränderung. Dieses Kapitel markiert einen Punkt, ab dem alle Ereignisse erheblich schneller, vehementer und direkter verlaufen. Man könnte sagen, die 7. Posaune, um die es dann gleich gehen wird, markiert so etwas wie einen Point of No Return, also einen Punkt, ab dem ein Anhalten nicht mehr möglich ist. Und dafür, dass das so ist, gibt es, wie wir gleich sehen werden, eine ganze Menge guter Gründe. Und die Offenbarung ist nach Kräften bemüht, wirklich diese Ereignisse selbst, aber auch ihre Hintergründe sorgfältig und eingehend zu erklären für uns. Wenn Sie noch einmal Revue passieren lassen, was wir heute Morgen und heute Nachmittag gehört haben, dann steht Ihnen sicher vor Augen, dass die Offenbarung des Johannes grundsätzlich eigentlich immer zweierlei präsentiert. Einmal Berichte über Ereignisse, die mit den letzten 7 Jahren der Menschheit auf uns zukommen, und Hintergrundinformationen, die diese Ereignisse näher erklären und uns helfen, sie einzuordnen. Die Ereignisse selbst finden wir vor allem in den Abschnitten über die 7 Siegel, Offenbarung 6, über die 7 Posaunen in Offenbarung 8 und 9 und in den Berichten über die 7 Zornschalen, Offenbarung 15 und 16. Und wir haben gesehen, dass die Siegel, Posaunen und Zornschalen aufeinander folgen wie die Glieder eines Teleskops. Da sind die 7 Siegel, eines nach dem anderen wird geöffnet. Dann kommt das 7. Siegel, das setzt die Posaunen in Gang. Dann klingen die Posaunen eine nach der anderen. Und die 7. Posaune wiederum setzt die Zornschalen in Gang. Und so laufen die Ereignisse ab, eines nach dem anderen bis zum Ende. Also das, was wir in den Passagen über die Siegel, über die Posaunen und über die Zornschalen vorfinden, das sind Ereignisberichte pur. Und damit wir das nun alles richtig einordnen und verstehen können, gibt uns Johannes zusätzlich noch erläuternde Begleitinformationen.
Können wir die Skizze erweitern?
Johannes gibt uns Begleitinformationen, die er zwischendrin einfügt. So finden wir zum Beispiel in Offenbarung 4 bis 5 vorneweg erstmal ein paar Infos zum Einstieg, die helfen uns richtig zu starten. Dann folgen Berichte über die ersten 6 Siegel, Offenbarung 6. Und dann ist es wieder Zeit für Hintergrundinformationen, Johannes gibt sie uns in Offenbarung 7. Dann geht es wieder weiter mit Ereignissen, diesmal die Berichte über die ersten 6 Posaunen, Offenbarung 8 und 9. Und dann schließen sich wieder zusätzliche Erklärungen an, Offenbarung 10 und 11. Und jetzt mit dem Einsetzen der siebten Posaune unterbricht Johannes noch einmal die Schilderung der Ereignisse und liefert uns weiteres ergänzendes Hintergrundmaterial, Offenbarung 11 bis 15. Und daran anschließen sich die Zornschalen. Und was danach kommt, das erzählt uns Pastor Nestvogel morgen. Wir wollen kennenlernen, was dort passiert. Wir hören aus Offenbarung 11 die Verse 15 bis 18. Und der siebte Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast deine große Macht und herrschest. Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Der Klang der siebten Posaune nimmt uns mit hinein, wie so oft, in eine Szene der Anbetung. Und wenn Sie zurückdenken, es ist nicht das erste Mal, dass Johannes uns so hineinblicken lässt in so eine Szene, in so einen Augenblick der Anbetung. Ganz am Anfang in Offenbarung 4 war das schon einmal der Fall, und auch die beteiligten Personen sind damals ganz dieselben gewesen. Da sind die 24 Ältesten, wir kennen sie aus Offenbarung 4. Wir haben gesehen, dass sie die Repräsentanten der Gemeinde Jesu sind. Und da sind weitere große Stimmen, so heißt es hier, im Himmel, die Jesus anbeten. Wahrscheinlich die Stimmen all derer, die zur Gemeinde Jesu dazugehören. Und sie alle tun, was auf der Erde nur wenige tun und was doch das Natürlichste und Angemessenste ist. Sie geben Gott die Ehre für das, was er ist und was er tut. Und wiederum weist uns Johannes an dieser Stelle darauf hin, wie groß der Gegensatz ist zwischen dem, was im Himmel und dem, was auf der Erde geschieht. So, und jetzt schauen Sie ganz genau hin. Vers 15. Diese Worte dort hören sich fast so an, als wäre bereits alles gelaufen. Es sind die Reiche der Welt und unseres Herrn, seines Christus geworden. Vers 15. Und in Vers 17 weiter. Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast, deine große Macht und herrschest. Moment mal, möchte man das sagen, so weit ist es doch noch gar nicht. Noch sind doch die sieben Zornesschalen nicht ausgegossen worden. Noch steht doch die sichtbare Wiederkunft Jesu aus. Noch ist doch die letzte Schlacht nicht geschlagen. Warum dann diese Sätze voller Anbetung, Gewissheit und Endgültigkeit? Und die Antwort lautet: Zugegeben, noch steht das ein oder andere aus, zugegeben, noch ist die letzte Schlacht nicht geschlagen, aber jetzt, wo die siebte und letzte Posaune erklungen ist, geht es mit Riesenschritten auf das Ende zu. Jetzt wird und kann es kein Halten mehr geben. Jetzt ist der Point of No Return eindeutig überschritten. Jetzt ist die Vollendung der Pläne Gottes zum Greifen nahe und niemand wird sie mehr durchkreuzen. Und darum diese große Gewissheit derer, die da im Himmel Gott anbeten. Und dann findet sich da so ein Sätzchen, man liest fast drüber weg. Aber es ist ganz wichtig, weil es uns einen Hinweis gibt, was jetzt in dieser letzten Phase der Menschheitsgeschichte angesagt ist. Das steht in Vers 18. Da heißt es: Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen dein Zorn, Herr. Merken Sie, was da passiert? Da treffen zweierlei Art von Zorn aufeinander. Der Zorn der Menschen und der Zorn Gottes. Der sündige Zorn der Menschen begegnet dem heiligen Zorn Gottes. Und die beiden schlagen aufeinander. Und das heißt, die letzte Phase der Menschheitsgeschichte wird gezeichnet sein von einem gewaltigen Potenzial an Zorn, das jetzt zur Entladung kommt. Ein Psalm im Alten Testament, einer der messianischen Psalmen der Bibel, hat diese Entwicklung schon vor Urzeiten angekündigt und auch gesagt, wie sie ausgehen wird. Das ist Psalm 2, wenn Sie eben mal mit mir nach Psalm 2 gehen. Verse 1 bis 5. Psalm 2, 1 bis 5. Da heißt es, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, da haben wir das Stichwort, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Wenn Gott redet mit den Menschen im Zorn, dann bewirkt es ein abgründiges Erschrecken. Und so wird es in den letzten 7 Jahren der Menschheit auch sein. Es wird ein Erschrecken durch die Menschen gehen. Denn wenn Gottes Zorn redet, dann haben wir dem nichts entgegenzusetzen. Egal wie die Menschheit sich aufbäumen wird gegen ihren Schöpfer, am Ende bleibt nur das eine, dass sie erfasst und mitgerissen wird von Gottes gerechtem Zorn. Kapitel 12 in der Offenbarung verrät uns gleich mehr dazu, aber bevor wir darauf zugehen, noch ein Hinweis. In der letzten Phase der Menschheitsgeschichte, in der letzten Phase von Daniels 70. Jahrwoche, wird es wieder und in ganz besonderer Weise um ein Volk gehen, und das ist das Volk Israel. Und hier im letzten Vers von Kapitel 11 werden wir schon darauf eingestimmt. Schauen Sie mal hin, Kapitel 11, Vers 19. Da heißt es, und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Johannes sieht den Tempel Gottes im Himmel, quasi ein himmlisches Gegenstück zu dem Tempel Gottes in Jerusalem. Und er sieht noch etwas. Er sieht das, was im Tempel in Jerusalem immer das Wichtigste war, die Bundeslade mit den 2 Tafeln der 10 Gebote. Und dazu sieht und hört er Blitze und Donner und Hagel und Erdbeben. Und darin steckt eine Botschaft. Blitz und Donner und Erdbeben sind Zeichen für das Gericht Gottes. Und die Bundeslade ist Zeichen für die Gegenwart Gottes mit seinem Volk. Und beides zusammen bedeutet, in den bevorstehenden Gerichten, die sich jetzt mit der Ausgießung der Zornschalen vollziehen werden, wird Gott seinem Volk Israel sehr nahe sein und es mit seiner Gegenwart schützen, egal was geschieht. Und damit kommen wir zum nächsten, zum 12. Kapitel, das eines der Schlüsselkapitel im Buch der Offenbarung des Johannes ist. Offenbarung 12, 1 bis 6. Schauen wir da mal hinein. Im Grunde müsste man das ganz langsam lesen. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen, auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe, ein großer roter Drache. Der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den 3. Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Wie bei allen Hintergrundinformationen, die Johannes uns liefert, müssen wir auch hier in Kapitel 12 zunächst entscheiden, wohin sie gehören. In die Zeit vor den letzten 7 Jahren, in die Zeit während der letzten 7 Jahre oder in die Zeit nach den letzten 7 Jahren der Menschheit? Und die Antwort muss hier, so wird sich zeigen, eine doppelte sein. Zum Teil gehören die Informationen von Kapitel 12 in die Zeit vor die letzten 7 Jahre und zum Teil gehören sie in die letzten 7 Jahre. Schauen wir uns das an. Johannes sieht ein großes Zeichen am Himmel, Vers 1, und zwar eine Frau, die mit Sonne bekleidet ist, die den Mond unter den Füßen hat, und auf dem Kopf eine Krone von 12 Sternen trägt. Das gesamte Kapitel 12 dreht sich um diese Frau. Und natürlich ist es wichtig, jetzt zunächst ihre Identität zu klären. Einen ersten Hinweis gibt uns Johannes ganz am Anfang von Vers 1. Er schreibt, dass er diese geheimnisvolle Frau als Zeichen am Himmel sah. Damit ist klar, es handelt sich um eine symbolische Darstellung. Die Frau ist keine Einzelperson, sondern steht für etwas anderes. Eine Gruppe, eine Bewegung, eine Nation oder ein Volk. Und wenn wir jetzt die Einzelheiten betrachten, die Johannes weiter nennt, wird sofort klar, wer oder was da gemeint ist. Die Frau ist bekleidet mit der Sonne, hat den Mond unter den Füßen und trägt auf ihrem Kopf eine Krone von 12 Sternen. Sonne, Mond, 12 Sterne. Interessanterweise erläutert Johannes diese Bilder nicht. Und das legt eines nahe, dass die Erklärung irgendwo anders in der Bibel bereitliegen muss, sodass Johannes sie sich hier ersparen kann. Und wenn wir ein wenig weiterblättern im Alten Testament, werden wir auch fündig. Im ersten Buch Mose tauchen nämlich diese Bilder an einer entscheidenden Stelle wieder auf. Erste Buch Mose, Kapitel 37, 9 bis 11. Erste Buch Mose, Kapitel 37, 9 bis 11. Erste Buch Mose, 37, 9 bis 11. Da geht es um Josefs Träume. Und Josef hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Er ist also der 12. Stern, ist klar. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Sie merken, hier geht es um Jakob und seine Familie. Jakob, der übrigens auch den Namen Israel trug. Und mit den Bildern von Sonne, Mond und 12 Sternen ist die Familie von Jakob, Rahel und ihren 12 Söhnen gemeint. Und aus dieser Familie Israels, so wissen wir, wurde später das Volk Israel. Damit ist klar, mit der Frau, die Johannes als Sinnbild sieht, ist das Volk Israel gemeint. Es tauchen hier genau dieselben Bilder auf. Und wenn Sie jetzt nochmal nach Offenbarung 12, Vers 2 schauen, da finden Sie das bestätigt. Da heißt es nämlich von der Frau weiter, dass sie mitten in den Wehen ist und dabei intensive Schmerzen hat, wie das bei Wehen so, wo so ist. Ich bin ja nicht so ein Spezialist, aber man hat mir das glaubwürdig versichert. Und dieses Bild, das Volk Israel als eine Frau in den Wehen, taucht im Alten Testament häufiger auf. Und immer ist das Volk Israel damit gemeint. Ich nenne Ihnen nur ein paar Stellen zum Mitschreiben. Jesaja 26, 17 bis 18, Jesaja 66, Vers 7, Jeremia 4, Vers 31. Steht auch in Ihrem Infoblatt drin. Da steht überhaupt alles Wichtige drin. Und damit haben wir jetzt eine Doppelbestätigung. Mit der Frau in Offenbarung 12 ist ausschließlich das Volk Israel gemeint, nicht etwa die christliche Gemeinde, wie Sie in manchen fantasievollen Kommentaren nachlesen können. Es geht hier nur um das Volk Israel. Die Bibel erklärt sich an dieser Stelle ausgesprochen deutlich. Und jetzt gehen wir mit diesem Schlüssel, dass die Frau das Volk Israel ist, an das Kapitel heran, und Sie werden jetzt merken, wie alles einen guten Sinn ergibt. Wir haben gesehen in Vers 2, die Frau ist mitten in den Wehen. Und jetzt überspringen wir zwei Verse und schauen mal nach Vers 5. Und da wird erklärt, warum die Frau, also das Volk Israel, mitten in den Wehen ist. Sie bringt nämlich einen Sohn zur Welt. Und dann wird dieser Sohn kenntlich gemacht. Er wird identifiziert. Und es heißt von ihm, dass er alle Völker weiden soll mit eisernem Stab. Und auch dieser Vers taucht an einer ganz entscheidenden Stelle im Alten Testament auf. Das ist einer der sogenannten messianischen Psalmen. Und da wird beschrieben, dass der Messias eines Tages über die Völker mit eisernem Stab herrschen wird. Das ist Psalm 2, Vers 7 bis 9. Jetzt merken Sie, wie wir weiterkommen. Die Frau in Offenbarung 12 ist das Volk Israel. Und aus diesem Volk kommt der Messias, der Sohn Gottes, der Christus. So viel ist jetzt klar. Und wenn wir das wissen, dann wird jetzt auch klar, auf welche Zeit sich diese Passage in Offenbarung 12 bezieht. Es ist die Vergangenheit. Es ist eine Zeit, die lange vor den letzten 7 Jahren liegt. Genauer, es ist die Zeit bis hin zur Geburt Jesu im Jahr 0. Verstehen Sie? Da wurde der bekanntlich geboren. Die ersten Verse in Offenbarung 12 präsentieren uns also einen stark gerafften Überblick über die Geschichte des Volkes Israel bis hin zur Geburt des Messias. Und nicht nur das, auch die Rückkehr Jesu in die Welt seines Vaters wird hier erwähnt. Offenbarung 12, 5b, also der zweite Teil von Vers 5. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron, das ist die Himmelfahrt. Warum gerade die Himmelfahrt Jesu hier so ausdrücklich erwähnt wird, hat übrigens ganz besondere Gründe, wie wir gleich sehen werden. Aber wir wollen zunächst festhalten, es geht um das Volk Israel und um Jesus in den ersten Versen von Offenbarung 12. Und jetzt tritt eine weitere Person in unser Blickfeld, die sehr entscheidend ist für den Fortgang der Ereignisse in den letzten 7 Jahren. Und das ist der rote Drache. Wir hören aus Offenbarung 12 die Verse 3 und 4. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache. Der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels weg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Der große rote Drache, seine Identität ist schnell geklärt. Johannes gibt uns für ihn geradezu einen Steckbrief in die Hand. Und wenn Sie ein paar Verse weiterschauen, dann finden Sie diesen Steckbrief, der steht in Vers 9. Schauen Sie mal hin, was da alles kommt. Es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Der große Drache wird beschrieben als die alte Schlange. Das geht zurück auf das erste Buch Mose, Kapitel 3, 1 bis 5. Da finden Sie einen Bericht über die Versuchung der ersten 2 Menschen durch Satan. Der tritt dort in Gestalt einer Schlange auf und setzt mit seinen erfolgreichen Attacken gegen die Menschen eine Kette von Leid und Tod in Gang. Und dann wird Johannes noch deutlicher und fügt direkt hinzu, dass der große Drache der Teufel ist, der die ganze Welt verführt. Und wenn Sie noch einen Vers weiterschauen, Vers 10, dann vervollständigt sich dieser Steckbrief, denn dort wird der Satan auch noch der Ankläger, der Verkläger genannt. Und auch diese Vorstellung, diese Aussage steht auf solidem biblischen Boden. Wenn Sie ins Buch Hiob hineingucken, Kapitel 1, 6 bis 12, da finden Sie das, wie Satan vor Gott hintritt und Hiob verklagt. Oder auch im Buch Sacharja, Kapitel 3, Vers 1, da wird ein Priester verklagt von Satan vor Gott. Der Priester heißt Jeschua. Also der große rote Drache, das ist klar, ist Gottes Gegenspieler, der Aufrührer und Rebell unter Gottes Engeln. Und in Klammern füge ich mal hinzu, es ist kein Zufall, dass der rote Drache rot ist. Denn Rot ist in der Bibel die Farbe für die Sünde. Das können Sie in Jesaja 1, Vers 18 nachlesen. Und auch die Farbe für die Zerstörung. Das haben wir kennengelernt, als wir den roten Reiter gesehen haben. Der steht für den Krieg. Und schließlich ist Rot in der Bibel auch noch die Farbe für die Abgötterei. Das können Sie in Offenbarung 17, Vers 4 nachlesen. Es ist also kein Wunder, dass der Drache ausgerechnet die Farbe Rot hat. Diese Farbe hat eine Funktion. Sie bezeichnet seinen Charakter und sein Tun, Sünde, Zerstörung, Abgötterei. In Offenbarung 12, Vers 3b kommen dann noch 2 Einzelheiten, die kennzeichnend sind für den großen roten Drache, und das sind seine 7 Köpfe und 10 Hörner. Auch diese Einzelheiten sind keineswegs nur dekoratives Beiwerk. Sie sind im Gegenteil von entscheidender Wichtigkeit. Allerdings können wir im Moment noch nicht auf sie eingehen. Das würde den Rahmen dieses Kapitels sprengen. Ich verspreche Ihnen aber, dass wir im nächsten Kapitel darauf zu sprechen kommen. Und bitte Sie bis dahin um Geduld. Der Drache ist Satan in Person und er steht nicht allein. Wenn Sie nach Vers 4 gucken, finden Sie dort, dass er den dritten Teil der Sterne des Himmels hinwegfegte und auf die Erde warf. Das klingt sehr geheimnisvoll. Ist aber nicht schwierig. Das Buch des Propheten Daniel, Kapitel 8, Vers 10, informiert uns darüber, dass mit den Sternen, die auf die Erde gefegt werden, Engel gemeint sind. Und zwar Engel, die sich von Satan mitreißen ließen und sich ihm unterordnen. Und wenn Sie die Verse 7 bis 9 hier in Offenbarung 12 anschauen, dann finden Sie das bestätigt. Da werden nämlich auch die Engel erwähnt, die dem Satan zur Seite stehen und zur Verfügung stehen. Etwa ein Drittel der Engel Gottes sind es, die dem Teufel in die Rebellion gegen Gott gefolgt sind. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Unser Kapitel 12 berichtet an verschiedenen Stellen davon, dass der Drache vor allem ein Ziel mit äußerster Vehemenz verfolgt, und das ist die Verfolgung des Volkes Israel. Gehen wir einmal durch den Text hindurch. Ganz deutlich in Offenbarung 12, Vers 6. Da muss die Frau, also das Volk Israel, fliehen, in die Wüste fliehen, um den Zugriff des Satans zu entgehen. Und wenn Sie weiterblättern nach Offenbarung 12, Vers 15, finden Sie dasselbe nochmal. Da finden Sie dasselbe nochmal, dass das Volk Israel von Satan verfolgt, mit dem Tod bedroht wird und fliehen muss. Und Offenbarung 12, Vers 2, wir haben das eben schon angeguckt, fasst all das zusammen und sagt, dass die Frau in ständigen Geburtswehen, also unter ständigem äußeren Druck ist. Und wenn wir fragen, warum das so ist, gibt uns Offenbarung 12, Vers 4b, eine ganz überraschende Antwort. Schauen Sie mal hin, 4b. Die Frau, das Volk Israel, ist darum ein bedrängtes Volk, weil sie ein Kind, nämlich den Messias, hervorbringt. Und den hasst der Satan. Satan will den Tod des Messias. Und darum ist das Volk Israel seiner Verfolgung besonders ausgesetzt. Es ist das Volk, aus dem der Messias kommt. Und darum steht dieses Volk Israel von Anfang an, sobald es existiert, ununterbrochen mitten im Zentrum massiver geistlicher Kämpfe. Gehen wir mal das durch. Wenn Sie nur mal an das Schicksal des Volkes Israel in Ägypten denken. 2. Mose 1. Als alle männlichen hebräischen Kinder von den Schergen der Pharaonen gnadenlos zu Tode gebracht wurden. Oder denken Sie an die Weltmacht Assyrien, die später im 8. Jahrhundert vor Christus knallhart auf das Volk Israel losschlug, die Städte zerstörte und die Menschen verschleppte. 2. Könige 17. Es gab immer Großmächte, die dieses kleine Volk im Fadenkreuz ihrer Politik hatten. 150 Jahre nach den Assyrern waren es die Gewaltherrscher der Babylonier, die ihre Hand nach dem verbliebenen Rest von Gottes Volk ausstreckten. Und auch sie brachten Leid ohne Ende. 2. Könige 25. Noch später, das ist weniger bekannt, gingen einflussreiche Leute in der Oberschicht der Perser daran, den Genozid des Volkes Israel zu betreiben. Das Buch Esther berichtet davon. Und im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus begannen die Machthaber der Griechen, den Glauben des Volkes Gottes zu verhöhnen und zu unterdrücken. Einer von ihnen gelangte zu trauriger Berühmtheit. Sein Name ist Antiochus Epiphanes, der am 25. Dezember 167 vor Christus die Opfer im Tempel von Jerusalem verbot und dort die Statue einer heidnischen Gottheit aufrichten ließ. Die apokryphen Makkabäerbücher berichten voller Empörung davon. Als sechste Großmacht im Lauf der Geschichte haben dann schließlich die Römer mit eiserner Hand nach dem Volk Israel gegriffen. Das Neue Testament hat einiges dazu zu berichten. Denken Sie nur an Lukas 2, das Chaos der Volkszählung, Lukas 13, Vers 1, die grausame Politik des Pilatus und Johannes 19, das Todesurteil des Statthalters über Christus. Und danach ist es weitergegangen, durch die Jahrhunderte hindurch. Immer wieder war das Volk Israel und ist bis heute ein verfolgtes und gehasstes Volk. Es hat sich nichts geändert. So sagte der Palästinenserführer Yasser Arafat am 10. Dezember 1987 in Radio PLO Bagdad anlässlich des Beginns der Intifada. Ich zitiere: O ihr heroischen Söhne des Gazastreifens, o stolze Söhne der Westbank, o heldenhafte Söhne Galiläas, o tapfere Söhne des Negev, das Feuer der Revolution gegen die zionistischen Eindringlinge wird nicht verlöschen, bis unser Land, unser ganzes Land von ihnen gereinigt ist. Und noch einmal Arafat, O-Ton. Friede heißt für uns, Störung Israels. Wir stellen uns auf einen totalen Krieg ein, einen Krieg, der Generationen hindurch dauern wird. Seit dem Januar 1965, die Al-Fatah geboren wurde, sind wir der gefährlichste Feind Israels geworden. Und wir werden nicht ruhen bis zu dem Tag, an dem wir in unsere Heimat zurückkehren und an dem Israel vernichtet ist. Nun wissen wir alle, dass seit ein paar Jahren der Friedensprozess im Nahen Osten im Gange ist, der zu einem Interessenausgleich zwischen Israel und den Palästinensern führen soll. Fakt ist aber, dass die PLO offiziell niemals den Vorsatz zur Vernichtung Israels wirklich aufgegeben hat. Das Volk Israel ist immer ein bedrohtes und bedrängtes Volk gewesen bis heute. Und der entscheidende Grund dafür ist kein politischer Grund, sondern ist ein geistlicher Grund oder ein ungeistlicher, den das Buch der Offenbarung uns nennt. Das Volk Israel ist das Volk, aus dessen Mitte der Messias kommt. Das Heil kommt von den Juden, so hat es Jesus in Johannes 4 gesagt. Und darum setzt Satan immer wieder alle Hebel in Bewegung, um diesem Volk zu schaden und es, wenn möglich, zu vernichten. Dies alles sind Hintergrundinformationen, die Johannes uns zur Verfügung stellt. Die Frage ist nur, warum ausgerechnet diese Informationen an dieser Stelle? Und die Antwort lautet, Johannes informiert uns darum so ausführlich über den Satan, weil er die Zentralfigur in einem Ereignis ist, das die letzten Jahre der Menschheit entscheidend prägen wird. Und dieses Ereignis ist die Ausweisung des Anklägers. Es ist die endgültige Ausweisung des Satans aus der unsichtbaren Welt Gottes. Offenbarung 12, 7 bis 12. Da sind wir am Kern der Dinge. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen. Und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch ihr Himmel und die darin wohnen. Wehe aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Die Bibel sagt, dass Satan ein gefallener Engel ist. Das können Sie in Jesaja 14, 12 bis 15 nachlesen oder in Hesekiel 28, 14 bis 16. Die Bibel führt nicht im Einzelnen aus, wann genau dieser Fall und wann genau die Gegnerschaft zu Gott zustande kam. Sie stellt aber fest, dass Satan den ersten zwei Menschen, Eva und Adam, bereits in seinem gefallenen Zustand als Verführer und Lügner begegnet. Die Bibel stellt weiter fest, dass dem Teufel durch die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte hindurch der Zutritt zur Gegenwart Gottes im Himmel weiterhin gestattet blieb. Eine erstaunliche Tatsache. Und dass er dieses Vorrecht weidlich genutzt hat, um Menschen vor Gott verleumderisch anzuklagen. Zum Beispiel Hiob. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es wird während der letzten 7 Jahre der Menschheit einen Zeitpunkt geben, an dem Satan ausgewiesen wird. Es wird während der letzten 7 Jahre einen Zeitpunkt geben, an dem Satan das Zutrittsrecht zum Himmel endgültig entzogen werden wird. Und dieser Zeitpunkt wird genau in der Mitte der letzten 7 Jahre eintreten, also 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi. Woher wissen wir das so genau? Johannes sagt es genau. Er schreibt, dass Gottes Widersacher nach seiner Ausweisung aus dem Himmel das Volk Israel in bisher nicht dagewesener Weise verfolgen und angreifen wird. Und Johannes nennt dann den Zeitraum, den diese Verfolgungszeit wird. Offenbarung 12, Vers 14b. Nämlich eine Zeit steht da und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Gemeint sind 1 Jahr, 2 Jahre und ein halbes Jahr. Das kennen wir jetzt schon, 3,5 Jahre. Und wenn Sie ein wenig weiter blättern nach Offenbarung 13, Vers 4 und 5, dann sehen Sie, dass es da wieder um Gottes Widersacher, den Drachen, geht. Der installiert einen Strohmann, einen Handlanger, der alles tut, was er will, den Antichristen. Und auch dort in Offenbarung 13, Vers 5 finden Sie wieder dieselbe Angabe, nämlich 42 Monate oder auch 3,5 Jahre. So lange kann der Antichrist seine Macht ausüben. Und wenn Sie nun die Kapitel 12 und 13 der Offenbarung im Zusammenhang lesen, wird deutlich, beide Ereignisse, die Ausweisung des Satans einerseits und die Installierung dieses Strohmannes, dieses Antichristen andererseits, folgen direkt aufeinander. Schauen Sie mal Vers 18, Kapitel 12, Vers 18, da steht: Und er, der Drache, trat an den Strand des Meeres. Und dann geht es in 13 weiter: Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Merken Sie, das folgt direkt aufeinander. Und damit ist klar, nach der Ausweisung des Satans und der Machtergreifung des Antichristen bleiben noch genau 3,5 Jahre Zeit und dann kommt Jesus wieder. Und das passt nun wieder ganz genau zu den Angaben, die auch der Prophet Daniel macht. Vielleicht erinnern Sie sich noch an seine Aussagen in Daniel 9, 27. Da hatte er doch gesagt, dass in der Mitte der 70. Jahrwoche der Antichrist an die Macht kommt, dass er das Volk Israel beispiellos verfolgen wird und dass nach Ablauf dieser Zeit Gott dem ganzen Spuk ein Ende bereitet. Auch der Prophet Daniel sagt eindeutig voraus, dass der Antichrist und der Satan, der hinter ihm steht, nur 3,5 Jahre zur Verfügung haben. Sie merken, alle diese Zeitangaben passen genau zueinander und stimmen exakt überein. Das heißt, die Ausweisung des Satans passiert genau in der Mitte der letzten 7 Jahre. Unmittelbar danach kommt der Antichrist an die Macht. Es setzt eine beispiellose Verfolgung des Volkes Israel ein. Das Ganze dauert 3,5 Jahre und dann kommt Jesus wieder.
Ich habe Ihnen das nochmal mitgebracht. Sie sehen die letzten 7 Jahre, das sind diese 2 Blöcke. Vorher passiert die Entrückung der Gemeinde. In dem ersten Teil der 7 Jahre kommt der Aufstieg des Antichristen. Dann sehen Sie dieses Mittelteil mit den 2 Pfeilen. Ausweisung des Satans, Machtergreifung des Antichristen. Und dann dauert es noch einmal 3,5 Jahre und dann kommt Jesus wieder. Und in diesen 3,5 Jahren finden Sie die Verfolgung Israels, die Herrschaft des Antichristen oder auch die große Trübsal. Das ist die Ordnung.
Johannes berichtet in Offenbarung 12, 7 und 8, dass die Ausweisung des Anklägers mit einem Kampf der Engel beginnt. Das heißt, die Engel der Finsternis werden versuchen, die Ausweisung Satans zu verhindern. Und die Engel Gottes werden die Ausweisung vollziehen. Und das ist nun interessant. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Am Anfang der Menschheitsgeschichte und am ihren Ende steht jeweils eine Ausweisung an. Am Anfang der Menschheitsgeschichte waren es Eva und Adam, die aus dem Garten Eden und damit aus der unmittelbaren Gegenwart Gottes ausgewiesen wurden. Und dann standen da die Engel Gottes und bewachten den Zugang. 1. Mose 3, Vers 24. Und jetzt, am Ende der Menschheitsgeschichte, gibt es wieder eine Ausweisung. Und die betrifft jetzt den Unheilsstifter von damals. Jetzt wird Satan selbst ausgewiesen. Es ereilt ihn genau das Schicksal, das er damals den ersten Menschen bereitete. Und wenn der Konflikt im Himmel beendet ist, dann werden auch dort die Engel stehen und den Zugang bewachen. Das Ereignis der Ausweisung Satans ist das entscheidende Ereignis in den letzten 7 Jahren. Und zwar deswegen, weil es für die Menschen gravierende Konsequenzen hat. Die Ausweisung Satans bewirkt, dass auf der Erde die Kräfte des Bösen bis zum Äußersten entfesselt werden. Vers 12 teilt uns Näheres mit. Schauen Sie mal hin. Darum freut euch, ihr Himmel, heißt es da, und die darin wohnen. Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Die Ausweisung des Anklägers bewirkt als erstes, dass der Satan auf die Erde kommt. Das heißt, nach seiner Ausweisung aus dem Himmel hat er nur noch die Erde zur Verfügung, wo er wirken kann. Alle anderen Räume sind ihm verschlossen. Es wird eng um den Widersacher Gottes. Er hat Territorium verloren. Er hat Rechte verloren. Er hat Möglichkeiten verloren. Und er hat einen entscheidenden Kampf verloren, den Kampf um den Himmel. Bei Lichte besehen ging dieser Kampf um den Himmel für Satan eigentlich schon in dem Augenblick verloren, als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb. Da wurde seine Macht grundsätzlich angetastet. Aber jetzt, in der Mitte der letzten 7 Jahre, bewirkt der Sieg von damals eine weitere Entmachtung für ihn, seine Ausweisung aus Gottes unsichtbarer Welt. Und jetzt bleibt ihm nur noch wenig Raum. Stück um Stück entzieht ihm der lebendige Gott alles, was er einmal sein Eigen nannte. Verstehen Sie, nach dem Sündenfall, da hatte Satan Anrechte auf alle Menschen. Aber dann schickte Gott seinen Sohn und er gab sein Leben für die Schuld der Menschen und dann fingen die Dinge an, dem Widersacher Gottes zu entgleiten. Erst entglitt Gottes Sohn seinem Zugriff. Er kehrte zurück in die unsichtbare Welt des Vaters. Dann entglitten viele Menschen seinem Zugriff, kamen zum Glauben an Jesus, wurden gerettet für die Ewigkeit und nichts konnte Gottes Widersacher tun, um das zu verhindern. Jede Bekehrung führte dem Widersacher Gottes seine Machtlosigkeit vor Augen. Dann entglitt ihm die ganze Gemeinde Jesu an einem Schlag. Sie wurde entrückt in den Himmel. Und jetzt entgleitet ihm auch noch der Zugang in den Himmel selbst. Die Ausweisung des Anklägers bedeutet einen massiven Machtverlust für ihn. Und darum bewirkt sie zweitens einen schier unstillbaren Zorn bei ihm. Und dieser Zorn kann sich nur noch auf der Erde und unter den Menschen auswirken. Woanders ist kein Raum mehr dafür. Und darum ist die Zeit nach der Ausweisung des Anklägers eine schreckliche Zeit oder, wie Jesus gesagt hat, eine Zeit großer Bedrängnis. Matthäus 24, Vers 21. Die Ausweisung des Anklägers steigert die Dynamik des Bösen ins Gigantische. Und dann kommt noch ein drittes. Satan weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Genauer, Satan weiß, dass er nur 3,5 Jahre Zeit hat. Noch genauer, Satan weiß, dass er schon viel verloren hat, dass ihm schon viel entglitten ist, dass seine Macht im Schwinden ist, dass seine Zeit abläuft. Er ist der Verlierer und die Zeit läuft ab und das macht ihn gefährlich. Wie eine Ratte in der Ecke, die greift an. Satan weiß, dass er verlieren wird und zu Recht verlieren wird. Und darum entfesselt er auf Erden in diesen letzten 3,5 Jahren ein Inferno des Bösen, in der wahnwitzigen Hoffnung, irgendwie doch noch gewinnen zu können. Und darum schreibt Johannes hier in Offenbarung 12, Vers 12, wehe aber der Erde und dem Meer. Verse 13 bis 16. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben die 2 Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, 1 Zeit und 2 Zeiten und 1/2 Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Eines der letzten Dinge, die Satan noch bleiben in seinen letzten 3,5 Jahren, ist das Volk Israel. Und darum wird sich sein Zorn vor allem gegen dieses Volk richten. Doch auch hier kommt die Enttäuschung. In den letzten 7 Versen unseres Kapitels hier in Offenbarung 12 beschreibt Johannes, wie Gott sein Volk in diesen letzten 3,5 Jahren schützen wird. Sehr ungewöhnlich. Schauen Sie mal hin, der Frau, also dem Volk Israel, werden Flügel des großen Adlers gegeben, dass sie in die Wüste flöge, an den Ort, wo sie ernährt werden sollte, 1 Zeit und 2 Zeiten und 1/2 Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Vers 14. Das Bild von den Flügeln des Adlers kommt im Alten Testament häufiger vor und besagt immer, dass Gott sein Volk souverän aus großer Gefahr herausholt. Können Sie nachlesen in 2. Mose 19, Vers 14 und an anderen Stellen. Und genau dies wird in den letzten 3,5 Jahren vor der Wiederkunft passieren. Gott wird sein Volk, gläubige Israeliten, auf irgendeine Weise an einen Ort in der Wüste bringen. Einen Ort, der geografisch so beschaffen sein wird, dass er völligen Schutz bietet. Und dort wird das Volk Israel während der letzten Jahre der Menschheit leben und auch versorgt werden. Offenbarung 12, 15 bis 16 macht deutlich, dass der Satan alles daran setzen wird, auch in diesen Schlupfwinkel einzubrechen. Es steht hier, dass er versuchen wird, die Frau, das Volk Israel, durch eine Flut zu vernichten. Dabei kann es sich entweder um eine reale Wasserflut handeln oder um eine Flut von Armeeeinheiten, also Truppen. Vom Text her sind beide Deutungen möglich. Aber egal, welche Deutung zutrifft, feststeht, dass alle Versuche, das Volk Gottes doch noch zu vernichten, fehlschlagen und ins Leere laufen werden. Genauso wie Gott sein Volk einst in Ägypten im Landstrich Gosen schützte, während rund um sie herum das Chaos herrschte, genauso wird er in den letzten 3,5 Jahren der Menschheit sein Volk in der Wüste schützen, während der Antichrist auf dem Erdball das Chaos verbreitet. Sein geballter Zorn wird sich dann gegen all die Israeliten richten, die die Zuflucht in der Wüste nicht mehr rechtzeitig erreichen konnten. Sein Zorn wird sich auch gegen all die Menschen richten, die keine Juden sind, aber dennoch in den letzten 7 Jahren der Menschheit zum Glauben gekommen sind. So berichtet es uns Johannes. Und der Drache, steht da, wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und damit wird es Zeit, die Person näher anzuschauen, die als Handlanger des Satans für 3,5 Jahre auf der Erde uneingeschränkt das Sagen haben wird. Die Person des Antichristen, aber das machen wir nach der Luftpause. Ergreifung des Antichristen, Kapitel 13, 1 bis 8. Und ich sah ein Tier, aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun 42 Monate lang. Und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Ein geheimnisvolles Wesen. 7 Köpfe, 10 Hörner, Füße wie ein Bär, Maul wie ein Löwe, Aussehen wie ein Panther, machtvoll, populär, gotteslästerlich. Das Tier aus dem Meer. Es sind viele Einzelheiten, mit denen Johannes den Antichristen beschreibt, und keine dieser Einzelheiten ist zufällig. Jede hat ihre besondere Bedeutung. Nur die Bedeutung erschließt sich nicht sofort beim ersten Hinsehen. Man muss schon eine Schippe tiefer graben, wenn man der Sache auf die Spur kommen will. Und wieder, wie schon oft, hilft uns an dieser Stelle in entscheidender Weise das Buch des Propheten Daniel weiter. Das Buch Daniel und das Buch der Offenbarung gehören überhaupt sehr nahe zusammen, wie zwei Brüder. Beide ergänzen und erklären sich immer wieder. Und darum stoßen wir bei der Auslegung der Offenbarung ganz zwangsläufig immer wieder auf dieses Buch Daniel. Fragen wir zunächst, was hat es mit dem merkwürdigen Aussehen des Tieres, Panther, Löwe, Bär, auf sich? Und dazu müssen wir einen Sprung in das 7. Kapitel des Buches Daniel machen. Wollen wir das eben mal tun? Daniel 7, 1 bis 8. Daniel 7, 1 bis 8. Daniel 7, 1 bis 8. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett, und er schrieb den Traum auf, und dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die 4 Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf, und 4 große Tiere stiegen heraus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Und es wurden von der Erde aufgehoben und auf 2 Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen 3 Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich, und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte 4 Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte 4 Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, ein 4. Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Jetzt muss ich Sie leider sehr fordern, aber wir kommen durch. Wir kommen durch. Auch bei Daniel geht es um Tiere. Allerdings geht es nicht um ein Tier, wie in der Offenbarung, sondern um 4 Tiere. Und die sehen aus wie ein Löwe, wie ein Bär, wie ein Panther und wie ein schreckliches und starkes, aber nicht näher benanntes Tier. Interessant ist jetzt, dass Daniels 4 Tiere exakt die Kennzeichen haben, die dann auch bei dem einen Tier auftauchen, das Johannes sieht. Wir sehen also, das eine Tier in Offenbarung 13 vereinigt die Kennzeichen aller 4 Tiere in Daniel 7 in einer Person. Es ist eine Mischung aus allen 4 Tieren, die in Daniel 7 beschrieben werden. Irgendwie müssen die also zusammengehören. Wir wissen jetzt noch nicht wie, aber sie müssen irgendwie zusammengehören. habe Ihnen eine Folie mitgebracht dafür.
Sie sehen die vier Tiere von Daniel. Das erste Tier ein Löwe.
Das zweite Tier ein Bär.
Das dritte Tier ein Panther.
Und das vierte Tier wird nicht näher benannt. Aber da ich Ihnen ein Bild liefern wollte, habe ich den Büffel genommen. Und sagen Sie mal bitte nicht, dass in der Bibel was vom Büffel steht. Das stimmt nicht. Das ist nur eine Anschaulichmachung. Ja?
So, und bei Johannes in Offenbarung 13 finden wir ein Tier. Und das hat alle vier Kennzeichen. Die Kennzeichen des Löwen, des Bären, des Panthers
und das vierte. Das vierte. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und fragen, welche Bedeutung haben die vier Tiere bei Daniel? Der beschreibt doch keinen Zoo. Die vier Tiere haben doch eine Bedeutung. Und auch diese Frage bekommen wir auch eine klare Antwort. Die vier Tiere in Daniel 7 stehen für vier bestimmte Weltreiche, die aufeinander folgen. Und Daniel verrät uns auch, welches Weltreich das erste ist, also das Löwenweltreich. Er verrät uns das. Wo denn? Einige Kapitel weiter vorne in Daniel 2. Da präsentiert er uns ein anderes Bild, in dem es aber um dieselbe Sache geht. Er beschreibt ein Standbild, eine Skulptur, die vierfach unterteilt ist und aus vier verschiedenen Materialien hergestellt ist. Und Daniel sagt, dass der erste Teil dieses Standbildes, der Kopf, das babylonische Weltreich darstellt, das zum Beispiel von König Nebukadnezar für längere Zeit regiert wurde. Steht in Daniel 2, 31 bis 35. Wenn Sie nur mal studienhalber so da reinschauen wollen. Nur so studienhalber. Da steht, du König, da ist Nebukadnezar angeredet, hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen und seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Da sahst du, bis ein Stein hinunterkam ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte es. Und dann gucken Sie mal nach Vers 37. Du König bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Und indem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben hat und dem er über alles Gewalt gegeben hat, du bist das goldene Haupt. Ja, Nebukadnezar mit deinem Weltreich, du bist das goldene Haupt. Und Nebukadnezars Weltreich war das babylonische Weltreich. Wir halten also fest, der oberste Teil der Skulptur in Daniel 2 und das erste Tier in Daniel 7, der Löwe, sind ein und dasselbe und sie bezeichnen ein Weltreich der Antike, das babylonische Weltreich. So viel ist jetzt klar. Und damit ist weiter klar, auch die anderen drei Tiere in Daniel 7 stehen für bestimmte Weltreiche und auch die lassen sich rasch zuordnen. Es handelt sich um das persische, das griechische und das römische Weltreich. Ich gebe jetzt sofort zu, dass ich Ihnen das jetzt nicht alles im Einzelnen nachweisen kann. Warum nun gerade das persische, griechische und römische Weltreich? Es lässt sich aber im Text im Einzelnen nachweisen. Wenn Sie es nachlesen wollen, kann ich Ihnen wunderbare Kommentare empfehlen. Heute Abend bitte ich Sie darum, mir das abzunehmen. Die vier Tiere in Daniel 7 stehen für vier aufeinanderfolgende Weltreiche, nämlich das babylonische, persische, griechische und römische Weltreich. Und jetzt führen Sie sich bitte noch mal vor Augen, was wir eben gesagt haben. Das eine Tier in Offenbarung 13 vereinigt die Kennzeichen aller vier Tiere in Daniel 7 in einer Person. Es ist eine Mischung aus allen vier Tieren, die in Daniel 7 beschrieben werden. Und da steckt eine Botschaft drin. Das heißt, das Tier in Offenbarung 13 vereinigt in sich die Macht und den Charakter der vier Weltreiche Babylonien, Persien, Griechenland und Rom. Das heißt, das Tier aus dem Meer, das Johannes sieht, muss eine enorme Machtfülle haben. Und jetzt schauen wir noch genauer hin. Johannes berichtet, dass das Tier aus dem Meer sieben Häupter hat. So steht es in Offenbarung 13, Vers 1. Und ein paar Kapitel weiter in Offenbarung 17, Vers 9 erklärt Johannes diese Häupter etwas näher. und sagt, dass es sich dabei um Könige bzw. Königreiche handelt. Offenbarung 17, Vers 9. Die sieben Häupter, steht da, sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind sieben Könige. Ja, die sieben Häupter sind sieben Könige bzw. ihre Königreiche. Und das ist also ganz interessant. Das, was bei Daniel einzelne Tiere sind, das sind bei Johannes einzelne Häupter. Bei Daniel stehen vier Tiere für vier Weltreiche, bei Johannes stehen sieben Häupter für sieben Weltreiche. Und natürlich ist die Frage, wie passt das denn bloß zusammen? Wieso redet Daniel nur von vier Weltreichen, Johannes aber von sieben? Das sieht kompliziert aus, ist es aber eigentlich nicht. Als Daniel seine Vision von den vier Tieren von Gott bekam, da sah er sozusagen einen Ausschnitt der Geschichte, der Zukunft. Er sah vier Weltreiche, die aufeinander folgen würden, das babylonische, persische, griechische, römische Weltreich. Johannes aber wurde, wie wir gesehen haben, in den Himmel entrückt. Sie müssen sich das vorstellen, der guckt aus der Vogelperspektive. Und er sieht mehr als Daniel. Er sieht nicht nur die vier Weltreiche, die aufeinander folgen, sondern er sieht sieben. Er hat den großen Überblick. Er hat einen Überblick, den Daniel so nicht hatte. Und natürlich wollen wir wissen, was hat es mit den drei Weltreichen auf sich, die Johannes mehr sieht als Daniel. Er sieht ja sieben. Und da fällt die Antwort wiederum leicht. Überlegen Sie mal. In Kapitel 2 dieses Referats haben wir sechs Nationen kennengelernt, die in besonderer Weise gegen das Volk Israel und seinen Gott gekämpft haben. Es war das Ägyptische, das Assyrische, das Babylonische, Persische, Griechische und das Römische Weltreich. Das heißt, zu den vier Weltreichen, die in Daniel 7 genannt werden, kommen hier noch zwei hinzu. Das sind Ägypten und Assyrien. Und dann haben wir schon sechs. Sechs der sieben Häupter haben wir geklärt. Sie stehen für die Weltreiche Ägypten, Assyrien, Babylon, Persien, Griechenland und Rom. Lieber eine Folie, glaube ich.